Genau, wie schon angekündigt worden ist, eine weitere Inspiration heute Morgen für euch in dieser Predigt. Und zwar geht es um den Glauben, um das Phänomen vom Glauben. Und ich möchte gerade direkt am Anfang einsteigen mit einer Illustration. Ich habe hier drei Stühle mitgebracht. Wir brauchen vorerst mal den hier. Den Stuhl seht ihr alle. Ich hoffe, bis in die letzte Reihe, sonst könnt ihr auch kurz aufstehen. Genau, der Stuhl ist für alle real existierend erfassbar. Zumindest sehen wir das, dass ich den Stuhl anlänge, dass der wirklich da ist und existiert. Jetzt mache ich aber Folgendes. Und zwar lasse ich den Stuhl verschwinden. Ich lasse den Stuhl verschwinden, die sehen den Stuhl jetzt nicht mehr, oder? Ist das so? Oh nein, die Decke ist ein bisschen. Okay, nehmen wir mal an, die sehen den Stuhl nicht mehr. Nein, eben. Jetzt frage ich mich, ob ihr mir nach wie vor vertraut, dass der Stuhl noch da ist und wirklich existiert. Und wir wollen das kurz ausprobieren und vielleicht gibt es ja gerade jetzt einen Freiwilligen, der sagt, doch, ich packe den Mut und setze mich auf den Stuhl. Gibt es gerade jemanden? Ja, sicher, Anna? Mhm. Okay, Achtung, bist du ready? Okay. Wow, hey. Applaus. Merci für die unglaublich grossen Mut, den du an den Tag gebracht hast. Genau, obwohl für dich jetzt der Stuhl nicht mehr sichtbar war, hast du darauf vertraut, dass er nach wie vor noch da ist. Und das soll so ein kleines Bild sein zum Start, wenn es um das Phänomen geht vom Glauben. Und es bringt eigentlich so ein bisschen das auf den Punkt, wie der Hebräer 11 den Glauben definiert. Die, die Bibel mit dabei haben, dürfen sie gerne aufschlagen. Ich nehme euch mit in Hebräer 11, Vers 1, wo der Glaube definiert wird. Hebräer 11, Vers 1. Dort steht: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn wir im Glauben unterwegs sind, dann vertrauen wir darauf, dass sich etwas erfüllen wird, wo wir jetzt nicht immer schon sehen. Und wenn wir im Glauben unterwegs sind, dann haben wir eine Überzeugung, dass das, was wir nicht sehen, trotzdem real ist. Und das hat auch damit zu tun, dass unser Glaube nicht nur Fuß fasst eben in dieser realen, erfassbaren Welt, wie wir sie kennen, die Wirklichkeit, die wir kennen, Tag ein, Tag aus, was wir können sehen und beobachten, sondern dass auch eine Wirklichkeit existiert, die unser Verstehen übersteigt. Nämlich die Realität von Gott. Es hat einmal so zwei prägende Persönlichkeiten gegeben. Das sind, die haben zu den ersten Leuten gehört, die ins Weltall gereist sind. Und das ist der russische Kosmonaut Juri Gagarin gewesen und der amerikanische Astronaut John Glenn. Und der Gagarin hat seinen amerikanischen Kollegen Glenn mal gefragt, wo der mit der Rakete mal ins Weltall gedüst ist. Haben Sie bei Ihrem Raumflug den lieben Gott gesehen? Und der Glenn hat nur geantwortet: Der Gott, an den ich glaube, ist nicht von dieser Art, dass ich ihn aus der Luke von dieser Raumkapsel könnte sehen. Sehr spannende Antwort. Und das fasziniert mich, die Aussage, die er gebracht hat. Er ist überzeugt davon, dass da eine Realität ist, dass Gott da ist, dass der allmächtige Gott, den wir vorher anbetet haben und ihm zugesungen haben, dass der wirklich da ist. Aber er übersteigt so unser Vorstellungsvermögen. nochmal zurück so zum Phänomen von dem Stuhl. Der hat uns jetzt ein bisschen näher gebracht, oder? Um was es geht im Glauben. Wirklich eine Zuversicht auf etwas, was man nicht gesehen. Aber er zeigt also ein bisschen eine Gefahr auf. Ich nehme es jetzt nicht an, aber es hätte ja können sein, dass jemand sagt, hey, wenn ich den Stuhl nicht mehr sehe, traue ich mich nicht mehr darauf zu hocken. Ich kann das ja nicht sehen. Ich kann das nicht beobachten. Darum vertraue ich nicht, dass der Stuhl noch nach wie vor da ist. Und das ist so etwas, was uns Menschen ausmacht, dass wir oft nur das so als wirklich real empfinden oder sehen, wo wir mit eigenen Augen können sehen. Aber das kann manchmal auch ein bisschen täuschen. Und das ist das, was der Paulus sagt, das wäre eine zweite Definition noch vom Glauben, neben Hebräer 11, nämlich aus 2. Korinther 4, Vers 18, wo er sagt, im Glauben, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Es ist schon spannend, dass all das, was wir für uns können ergreifen, erfassen, entdecken, beobachten, dass das alles mal ein Ende wird haben. Und eigentlich so das Unsichtbare, für uns nicht zugängliche Moment, das ist, wo ewig Bestand hat. Und ich möchte jetzt im Hebräer 11 weiterfahren und, wie es schon angekündigt worden ist, euch mitnehmen in ein paar Geschichten von wahren Glaubenshelden. Und es ist nicht so, dass die Glaubenshelden zu jeder Zeit immer voll geglaubt haben und in jedem Moment wirklich den Glauben souverän ausgelebt haben. Aber trotzdem kommt zu ihrem Leben, wenn wir uns die Leben vor Augen führen, zum Ausdruck, dass es sich echt lohnt, an dem Glauben festzuhalten. Obwohl wir nicht immer alles im Moment können begreifen. Es ist wie so ein Motivationsschreiben eigentlich für uns, im Glauben daran zu bleiben. Und wie schon gesagt, es sind drei Helden, drei Geschichten. Und ich lade dich ein, einfach dich mitnehmen zu lassen in die Geschichten. Und dich auch zu überlegen, hey, welche Geschichte spricht mich vielleicht am Morgen gerade besonders an? Oder finde ich mich selber so ein bisschen wieder, dass du die für dich auch mitnehmen und dich ermutigen lassen. Genau, es sind drei Geschichten. Das heisst, ich brauche jetzt drei Stühle. Gebt mir schnell einen Moment. Danke, Daisy. Platzmanagement hier. Genau. Und ich habe jeweils ein Bild zu diesen Glaubenshelden mitgenommen und die dürfen gerne mitroten. Und zwar haben wir hier als erstes. Denkt ihr mal. So. Genau, die sehen es vielleicht jetzt schon, die Quelle, ChatGPT. Genau, ich bin da mal ein bisschen kreativ gewesen, beziehungsweise die Maschine für mich. Genau, die erste grosse Persönlichkeit aus Hebräer 11. Wer könnte das sein? Darf ich einfach reinrufen? Der Noah, ja genau. An was macht ihr das fest? Am Schiff, genau, an dem grossen Kasten hinter sich. Und vielleicht auch an seinen grauen Haaren, wie auch immer. Genau. Darf ich vorstellen? Der Noah. Glaubensheld Nummer 1. Und ich gebe den Glaubenshelden immer auch noch gerade ein Titel, was ihre Glaube spezifisch ausgemacht hat. Und das wäre beim Noah Sachen machen, die andere für verrückt halten. Das ist so ein erster Aspekt vom Glauben. Hebräer 11, Vers 7. Dort lesen wir von dem Noah. Durch den Glauben baute Noah eine Arche, um seine Familie vor der Flut zu retten. Er gehorchte Gott, der ihn vor etwas warnte, das noch nicht zu sehen war. Sein Glaube war das Urteil über den Unglauben der übrigen Welt. Er aber wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. kommt. Der Noah hat in einer Zeit gelebt, in der die Menschheit echt bös war. Und zwar so durch und durch bös, dass Gott den Entschluss gefasst hat, so Konsequenz von dem Übel, dass er die ganze Welt wird reinigen mit einer massiven Sintflut, mit einer massiven Wasserflut. Und jetzt gibt Gott dem Noah den Auftrag, eine Arche zu bauen, so einen riesigen, grossen Holzkasten. Und der Auftrag, der hat es echt in sich, weil Gott hat zwar den Auftrag gegeben, ganz klar, der Noah gewusst, was er machen muss, aber die Umstände oder das Umfeld haben überhaupt nicht dafür gesprochen, dass er so ein Schiff bauen soll. Geschweige denn, dass das Schiff, also ich finde, es sieht nicht einmal wirklich wie ein Schiff aus, sondern es ist einfach so ein knapp 100 Meter langer Holzkasten. In einer Zeit, wo nichts eigentlich darauf hingedeutet hat, dass es jemals wird regnen. Also Wetterprognose, so auf die nächsten paar Wochen, nächsten paar Jahre raus, 30 Grad, kein einziger Regentropfen. Und die Leute um den Noah herum haben sich so an den Kopf gelenkt und denken, was machst du? Also man muss sich das Szenario mal so vor Augen führen. Noah und seine Familie, Kids, so am Holz sammeln, so Bretter zusammenschlagen, brütende Hitze, wirklich alle lechzen. Und die bauen dort so Jahr für Jahr den grossen Holzkasten. Und was für ein Zeugnis der Noah, dass der einfach an seinem Glauben festgehalten hat. Entgegen von allen Meinungen rings um ihn. Was für ein Zeugnis für uns. Er hatte Zuversicht auf etwas, das er selber noch nicht mal gesehen hat. So der Bezug zu uns, zu unserem Leben. Manchmal geht es doch uns auch so, dass nicht immer alle von unseren Kollegen, Verwandten, vielleicht Leute auch, die jetzt durch das Hotel laufen hier oder uns sonst begegnen, das so mega cool finden oder attraktiv, was wir machen. Der Gottesdienst heute am Morgen, dass wir früh am Morgen aufstehen und auf die Zähne hierher kommen und miteinander Gottesdienst feiern, Gott anbeten, ihn loben, auf ihn hören. Kann für gewisse ein bisschen komisch wirken. Oder dass wir vielleicht in so einem Moment in der Schule oder am Arbeitsplatz so alle Mut zusammennehmen und uns zu Jesus bekennen und sagen, hey, ich habe hier einen Glauben, der ist heute völlig verpönt. Jesus out, altmodisch, die Werte aus der Bibel heute nicht mehr wirklich akzeptiert. Man nimmt so den Mut zusammen und bekennt sich zu dem Jesus und unser Gegenüber denkt vielleicht so, hey, von welchem Planeten kommst du? Vielleicht hast du das erlebt, vielleicht auch letzte Woche gerade, wo du wirklich das erlebt hast wie der Noah, wo andere sich so an den Kopf legen für die Werte, für den Glauben, wo du dafür stehst. Aber wir machen das, weil wir eine feste Zuversicht haben. Wir machen das, weil wir eine Zuversicht haben, dass Gott eine größere Geschichte schreibt als das Leben, das wir hier haben. Dass er etwas Größeres vorhat mit uns Menschen. Dass es seine Sehnsucht ist, dass alle Menschen ihn kennenlernen, dass er jeden Einzelnen liebt. Wie die es auch jetzt gehört haben in der Serie, möchte eine Identität schenken, eine Bestimmung schenken, etwas parat hat, wo unser Denken übersteigt. Dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hat, der für unsere Schuld stirbt und uns ein neues Leben schenkt. Dass wir in einer Beziehung dafür zu Gott leben. Das ist so der Pulsschlag, den wir haben, wo uns aushalten lässt, auch wenn alle anderen nicht mehr an Gott glauben. Und ich möchte einen drauflegen und euch von einer Geschichte kurz erzählen, von einem Mann, der auch wirklich entgegen von allen anderen Meinungen sein Ding gemacht hat. Und zwar ist das der Missionar Hudson Taylor gewesen. Wer kennt ihn? Hände hoch. Genau, vor allem die ältere Generation, weil das sicher ein Schlagwort ist. Genau. Und an seiner Geschichte sieht man das auch so, wie der in dem Unsichtbaren gelaufen ist. Der feste Zuversicht. Er war knapp 1,60 Meter gross gewesen. Wirklich ein kleiner gewachsener Mann. Sehr schmächtig und immer wieder krank. Also der wird geplockt von Viren und Sachen. Also wenn man seine Biografie liest, so die ersten 30, 40 Seiten, ist einfach mal schwierig. Er hat auch selten Geld gehabt. Und wirklich so, man kann sich so fragen, hey, was entsteht da noch? Was wird daraus? Also wenn man die Rückseite vom Buch nicht würde lesen, was einmal aus dem Mann wird, dann würde man vielleicht aufgeben. So nach den ersten 10 Seiten, 20 Seiten. Aber unglaublich, der Hudson Taylor, der hat den Ruf von Gott verspürt, nach China zu gehen. Im 19. Jahrhundert war China noch praktisch unerreicht vom christlichen Glauben. Und er hat einfach so das innere Bild vor Augen gehabt, hey, ich muss dort her und Gott möchte dort Grosses wirken. Und andere Missionare haben gedacht, hey, du spinnst. Auch sein Vertrauen auf Gott, dass Gott ihn immer wieder wird finanziell ausrüsten. Normalerweise hat man einen Spendenkreis aufgebaut, mit einem Freundeskreis, dass man wirklich da auch finanziell gesichert ist, um zu gehen. Er hat einfach Gott vertraut. Und dort drin immer wieder erlebt, wie Gott ihn versorgt. Wie Gott Wunder schenkt, plötzlich Geld da ist. Wie trotz allen widrigen Umständen so die ersten Chinesen zum Glauben gekommen sind und dann ganze Scharen. Und er wirklich so Mitverursacher ist, dass ganz viele Leute in China haben zum Glauben kommen. Heute, wo die China-Inland-Mission etwa 1400 Mitarbeiter hat und erstreckt sich über 40 Länder, also wunderbar grosses, was dort daraus entstanden ist. Einfach der Glaube, den Hudson Taylor hatte. Die feste Zuversicht, was er noch nicht gesehen hat damals. Ich möchte dich fragen heute Morgen, so zu dieser ersten Geschichte, wo ist es bei dir dran, am Glauben festzuhalten? Obwohl andere dich vielleicht belächeln, komisch denken über dich. Vielleicht ist es dran bei dir, ja, die Jobs kündigen, ich weiss es auch nicht. Da hat ja wirklich Gott seine Pläne für jeden einzelnen von uns. Oder irgendein Projekt, wo du voll dich investierst, an den Nagel zu hängen, weil du merkst, hey, es ist doch etwas anderes dran. Gott, ja, drängt mich in eine andere Richtung. Das können manchmal Prozesse sein, die ja, schmerzhaft sind, die einem vieles kosten. Aber es lohnt sich so, Gott gehorsam zu sein und im Glauben an ihm festzuhalten. Oder vielleicht machst du ja, dir so Gedanken über irgendwie Pläne, die du schmiedest, die vielleicht mega kreativ sind und vielleicht komisch wirken, aber du merkst doch, dass Gott hat mir da Gaben gegeben und Fähigkeiten und den Traum und den Wunsch und das könnte etwas werden, aber irgendwie ist es so exotisch, ich weiss nicht. Möchte ich dich ermutigen, geh für das. Bis so ein Noah, der seine Bretter zusammenschlägt in der Wüste. Gott steht uns zur Seite. Glaubensheld Nummer 2, ich hoffe, das sind noch wach. Wer ist das? Wer könnte das sein? Ist ein bisschen schwieriger, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ihr dürft einfach einmal roten. Leider nicht. Leider auch nicht. Abraham, ja, gut tippt, ja. Abraham. Und hinten dran, wer könnte das denn sein? Wenn man vom Abraham hört, genau, hört man auch vom Isaac. Genau, also Abraham und Isaac. Die nächste Story. Ein Titel: Gott das wertvollste Opfer. Was auch mit mega viel Glauben zu tun hat. Ich lese euch vor aus Hebräer 11, Verse 17 bis 19. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. was der Glaube von Abraham ausmacht, ist wirklich beeindruckend. Und das ist auch der Grund dafür, dass er als der Glaubensvater in der Bibel bezeichnet wird. Nach 90 Jahren Kinderlosigkeit, sie haben mega bangt, er und seine Frau Sarah, ist es so weit? Gott führt ja den Abraham einmal so in die Wüste und zeigt ihm so den Sternenhimmel und sagt, hey, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Du wirst Tausende von Nachkommen haben und aus dir aus wird eines der grössten Völker erwachsen auf der ganzen Welt, das Volk Israel. Das ist so die Vision, die er hatte. Und tatsächlich kommt es dazu, dass sie den Sohn Isaac auf die Welt bringen und einen Sohn von Gott bekommen. Was für ein Wunder, was für ein Geschenk, wie Sie heute Morgen auch schon gehört haben. Wunderbar. Und jetzt so, einer der ersten Aufträge von Gott an Abraham ist so, hey, opfere den Sohn wieder. Und das ist schon recht krass, wenn wir uns das vorstellen. Zuerst die Verheißung, aus dem Sohn Isaac wird dein Volk erwachsen. Eine lange sinnige Gebetserhöhung. Und das Erste, was man machen muss, ist, den Sohn zu opfern. Wie gewaltig ist das? Aber wenn wir weiterlesen in der Geschichte, wissen wir, wie es auskommt. Es ist immer einfach so, eine Geschichte zu lesen und dann, ah ja, Happy End, gut, okay, dann hätte er das ja mögen verkraften, sage ich jetzt mal. Aber das war ein existenzieller Kampf, den Abraham erlebt hat. Und er hat am Glauben festgehalten. Wir lesen es hier auch in diesen Zielen aus Hebräer 11. Er hat gewusst, dass Gott so mächtig und so souverän ist, dass er seinen Sohn auch wieder aus dem Tod erwecken könnte. Und die feste Zuversicht, die Überzeugung von dem, was er nicht gesehen hat, hat ihn gehorsam werden lassen. Und dann in den letzten Sekunden, wo er wirklich ja, seinen Sohn wollte opfern, hat Gott ihn verschont. Hat Gott ihn verschont und seinen Sohn Isaac weiterleben lassen. Abraham, ein wahrer Glaubensheld, der uns zum Vorbild werden kann. Und die Geschichte von ihm, die betrifft ein Stück weit auch wie uns. Jesus sagt einmal in Matthäus 16, 25, wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Also Jesus gibt im gewissen Maß auch den Auftrag, dass wir unser Leben opfern. Dass wir unser eigenes Leben ihm hingeben. Aber nicht so, dass er uns das Leid werfen und etwas wegnehmen möchte, sondern so, dass er uns beschenken möchte. Dass er uns das wahre Leben möchte geben. Und das ist wie so, sage ich jetzt mal, ein Tauschhandel, der für die Welt absolut unlogisch ist. Heute geht es ja darum, hey, pack dein Leben an und mach das Beste daraus. Such den Erfolg und lebe den Moment und tu dich finanziell absichern und plan dein Leben gut und mach etwas aus deinem Leben. Versuch das Leben wirklich auszukosten. Und dort geht es bei Jesus gerade andersrum, dass wir unser Leben ihm hingeben, dass wir es ihm verschenken, dass wir es loslassen. Ja, sogar, dass wir uns selber mit unseren Plänen verleugnen. Und so wie bei Abraham, er gibt das Leben von seinem Sohn und bekommt im Gegenzug Tausende von Nachkommen. Ein riesiger Segen. Und das dürfen auch wir für uns in Anspruch nehmen. Dass dort, wo wir Gott unser Liebsten opfern, dass er uns im Gegenzug möchte segnen. Vielleicht immer, nicht immer mit dem, was wir uns sehnlichst wünschen oder gerade vor unserem Auge haben, aber mit dem, was wir wirklich brauchen. Und das können vielleicht so, ja, ganz praktisch auch materielle Sachen sein in unserem Leben, wo wir unsere Hoffnung reinsetzen, wo wir uns erfreuen, wo wir Geld, Zeit und Ressourcen drin investieren und wo wir das wie vielleicht so ja, im extremen Sinn dann auch zu unserem Glück erklären. Wir haben jetzt am Freitag in unserer Small Group mit den Jungs über das Thema Geld geredet. Ja, ich habe ihnen einfach so gesagt, hey, heute, Jungs, reden wir über Geld. Und dann hast du so gemerkt, so, okay, was kommt jetzt? Aber es ist dann sehr fruchtbar oben geworden. Aber haben wir auch so gemerkt, dass es so schnell geht, dass das auch unser Herz wie erobern kann. Sagt ja auch Jesus, dass das Reichen sehr schwer hat, ins Himmelreich zu kommen, weil das so schnell so Besitz von uns ergreifen kann. Also das kann etwas sein, wo wir Gott anbefehlen und sagen, hey, es gehört dir. Es kommt aus deinen Händen und es soll dir dienen. Und ich möchte es nicht für mich sammeln und darauf verweilen und mir etwas darin einbilden. Dass so etwas, was wir Gott opfern können. Überleg dir doch, heute Morgen, vielleicht ist das die Geschichte für dich, was du wieder neu kannst Gott hergeben. Ihm kannst du zur Verfügung stellen. Wir kommen zu der letzten Story. Glaubensheld Nummer 3. Der ist jetzt, würde ich behaupten, sehr einfach, oder? Wer ist das? Ja, genau. Es gibt so die zwei Möglichkeiten, Mose oder Josef. Es ist der Josef. Braunbrand, muskulös, gut aussehend. Genau. Die Bibel lässt uns ja einen gewissen Interpretationsspielraum offen, oder? Wenn wir uns den Josef können vorstellen. Genau, Josef. Und was ihn ausgemacht hat, sein Glauben in widrigen Umständen an den Verheißungen von Gott festhalten. Letzte Story für heute Morgen. Hebräer 11, Vers 22. Aus Glauben sprach Josef unmittelbar vor seinem Tod davon, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten führen würde. Er war sich dessen so sicher, dass er ihnen befahl, bei ihrem Auszug seine Gebeine mitzunehmen. Ich überlege mir so, was meine letzten Worte wären vor dem Tod, vor dem Sterben. Ich weiß nicht, ob das wäre. Hey, Leute, meine Liebsten, denken dann noch daran, meine Beine noch mitzunehmen. Aber er hat das aus voller Überzeugung gesagt. Und das hat bei mir im ersten Moment so ein bisschen Widerstand ausgelöst. Ich habe so gedacht, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr so den Josef gesehen, so seine Geschichte vielleicht schon kennt, der hat ja so Gewaltiges erlebt. Wunderbares erlebt, wie er am Glauben festgehalten hat und Gott Wunder da hat und ihn versorgt hat. Wieso bringt Hebräer 11 jetzt die Ziele, dass er den Befehl gibt, noch seine Gebeine mitzunehmen? Wenn Gott dann mal das Volk aus Ägypten wird führen. Ich komme nachher darauf zurück. Ich möchte kurz schildern, so ein paar Szenarien aus seinem Leben, wo er wirklich an dem Glauben festgehalten hat. Wo ja Grund dafür wäre, dass das in Hebräer 11 reinkommt. Der spezielle Traum, den er hatte als Kind, wo sich seine Brüder vor ihm verneigen, er erzählt den Brüdern voll euphorisch, die denken, hast du, ja, was das läuft mit dir, in den Brunnen hineingeworfen, hockt in den Brunnen hinein, nachher einer von seinen Brüdern, der barmherzig ist mit ihm und ihn wieder rausholt. Okay, es kommt doch gut. Nein, er wird nach Ägypten verkauft, dort in die Sklaverei, muss dort dienen, unten durch, wird dort versucht von der Frau von Potiphar, mit ihm ins Bett steigen, bleibt Gott treu, weicht ihren aus, wird unschuldig ins Gefängnis geworfen. Alles so Meilensteine im Leben, die mega schwierig sind. Und trotzdem hat Gott ihn immer wieder versorgt. Und trotzdem hat er an seinem Glauben festgehalten. Hat er gewusst, dass Gott da ist, dass Gott ihn kennt und dass Gott ihn brauchen wird, trotz all dem Schwierigen. Und sein Vertrauen an Gott ermöglicht es ihm ja dann. Und das finde ich eine der gewaltigsten Wendungen in der Bibel. Vom Brunnenloch zum zweitmächtigsten Mann im damaligen Imperium Ägypten. Und verursacht dafür ist sein Glauben. Sein nüchternes Festhalten, dass Gott einen guten Weg hat. Nehmen wir das für uns mit heute Morgen. Dass auch wenn wir uns vielleicht im Brunnen fühlen im Moment, ganz tief unten, viele Sorgen in uns, mit uns tragen. Dass wir dort daran festhalten, im Glauben, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und die Geschichte von Josef passt sehr gut zu dem, was der Paulus in Römer 8, Vers 28 sagt. Römer 8, Vers 28. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Ich lese es gerne nochmal. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Und das heisst nicht, dass jeder Moment in unserem Leben an und für sich gut ist, sich gut anfühlt. Aber dass Gott souverän ist, alles zum Guten zusammenzuwirken. Dass auch wenn wir uns vielleicht im Moment in einer Sackgasse befinden, nicht mehr weiter wissen, dass Gott das zum Guten kann wenden. An den Gott glauben wir und das ist so, ja, das, was unser Glaube an ihn auch ausmacht. Und vielleicht ist es auch so, dass wir gewisse Fragen oder Sachen, die in unserem Leben widerfahren sind, auch nicht in dem Leben schon beantwortet haben, sondern vielleicht auch mitnehmen in Tod und vielleicht mal wirklich so sehen und erkennen, was Gott gewirkt hat in unserem Leben, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen im Himmel. Aber wenn man sich das so vorstellt, so der Himmel, die ewige Gemeinschaft mit Gott, das allein lässt uns doch schon wie mutig sein, festzuhalten am Glauben. Über all die Jahre von unserem Irdischen unterwegs sein. Ja, wenn Gott Josef vom Brunnen zum einen der mächtigsten Männer machen kann in Ägypten, dann kann er, kommt er auch klar mit diesen Situationen in unserem Leben. Das ist so der Glaube, den wir haben dürfen. Ich habe euch an dieser Stelle ein kurzes Video noch mitgebracht. Ein Reel von Instagram. Ich lasse es einfach mal abspielen und es bringt so, ja, das zum Ausdruck, worum es im Glauben auch geht. Haben Sie das verstanden, so die Aussage vom Video? Hat man es nicht so gut gesehen? Soll ich es nochmal vorzeigen? Okay, du hast eine Zielscheibe, genau, und das Männchen versucht, die Zielscheibe zu treffen, so sein Ziel vor Augen, wie Sachen sollen passieren im Leben. Und er wirft immer daneben, beziehungsweise er zielt gut, aber der Pfeil wird nicht auf die Zielscheibe. Aber stattdessen trifft der Pfeil ganz viele andere Zielscheiben, die hinter dieser Zielscheibe stehen. Und das finde ich ein unglaublich starkes Bild, oder, dafür, dass Gott seine Pläne hat. Und das vielleicht so, wenn wir zurückschauen auf gewisse Ereignisse in unserem Leben, mehr Ziele erreicht worden sind, als wir uns das erwünscht haben. So ist Gott. Und das braucht Vertrauen, aber das Vertrauen möchte Gott auch belohnen. Eine Geschichte aus meinem eigenen Leben, wo ich das durfte erleben, ist auf meiner Suche nach meiner zweiten guten Hälfte, nach einer Frau. Und ich war vor ein paar Jahren mal in einem Jugendcamp und habe dort wirklich eine dürfen sehen und kennenlernen, wo ich gedacht habe, hey, doch, sie ist es. Habe mich wirklich in sie verliebt gehabt und auch so im Ringen mit Gott irgendwie das Gefühl gehabt, hey, doch, das ist es. Sie ist es. Genau, ich habe das, die Überzeugung gehabt, das Gefühl, sie zuerst auch und nachher eher wieder weniger. Sie ist dann für ein Jahr die Jüngerschaftsschule gemacht, hat das dort für sich auch nochmal geprüft gehabt. Und bei mir war es wirklich so ein Warten gewesen, bis sie wieder zurückkommt und mir so die nächsten Schritte gehen können. Aber sie hat dann wie so ein Nein für sich bekommen, dass es nichts wird. Und ich weiss noch damals, ja, wenn ich mega enttäuscht gewesen bin, ich habe mich so gefühlt wie das Männchen auf die Zielscheibe geschossen, aber irgendwie ist es doch anders gekommen. Und das war dort für mich wirklich also ein Moment, wo es ja, existenziell geworden ist. Und ich gemerkt habe, hey, mein Glaube ist eine feste Zuversicht, dass Gott mich wird versorgen. Und es ist lustig, dort, ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gott einfach abbefohlen habe, gesagt habe, hey, ich gebe es dir ab, habe ich dann Daisy kennenlernen, meine jetzige wunderbare Frau, genau, wo Gott das einfach mega cool zusammengefügt hat, und wo ich jetzt mega dankbar bin, so mit ihr unterwegs zu sein. Und wirklich gemerkt habe, hey, Gott hat dort einen anderen Weg, einen anderen Plan gehabt. Und würde jetzt rückblickend sagen, ja, es ist der bessere Plan gewesen. Ich muss das jetzt sagen, aber ich meine es auch. Ich meine es auch so. Genau. Okay. Letzter Punkt, zurück zum Hebräer 11. Ich habe ja die Frage gar noch nicht wirklich beantwortet. Wieso wird jetzt im Hebräer 11, im Josef, hier, nicht von diesen vielen Ereignissen erzählt, die ich euch jetzt mit reingenommen habe in seine Geschichte, sondern, dass der Josef wie in die Zukunft schaut und sagt, hey, wenn denn mal das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt wird, nehmt dann noch meine Gebeine mit. Das zeigt uns ein Stück weit, dass der Glaube in allem, das hat ja schon ein bisschen angeklingt jetzt, aber dass der in allem letztendlich immer auf die Zukunft ausgerichtet ist. Auf das, was noch wird kommen. Josef hat erlebt, dass Gott ihn aufsteigen lassen hat zu einem mächtigen Mann. Er hat erlebt, dass das Volk Israel ja, nach Ägypten gekommen ist, in dieser Hungersnot, er hat sich versorgen können. Aber er schaut in all dem drin, auch nach vorne und sagt, hey, die Geschichte geht noch viel weiter. Ich gehe für die wahre Freiheit von meinem Volk, wenn sie eines Tages mal werden ausziehen und in das verheißene Land werden eintreten. Und das ist so das letzte Bild, das wir nochmal so rausziehen können, wenn es um das Phänomen vom Glauben geht. Dass wir in allem drin, wo wir erleben, wie Gott uns versorgt, wie er unsere Gebete erhört, wie er uns Kraft gibt, auszuhalten in Sachen, die nicht einfach sind in unserem Leben, dass wir für die wahre Freiheit gehen. Für das, ich mache jetzt mal den Bezug, verheißtes Land, das Himmelreich, das auf uns wird warten. Und wo wir, obwohl wir immer wieder Sorgen oder Zweifel oder Fehler haben in unserem Leben, durchhalten und für das letztendliche Ziel gehen, nämlich mit Gott in der ewigen Gemeinschaft zu leben. Und bei einem weiteren Glaubensheld, bei Mose, steht einmal geschrieben, denn er hielt standhaft aus, als würde er den Unsichtbaren sehen. Also in allem drin hat er standhaft ausgehalten, als würde er den Unsichtbaren sehen. Gott sehen, der da ist und ihn für alle Zeiten durchdreht. So viel zum Phänomen vom Glauben. Lass uns die Glaubenshelden zum Vorbild nehmen. Vielleicht nimmst du dir nachher auch noch einen Moment beim nächsten Lied, das wir singen, oder am Nachmittag, um uns zu überlegen, hey, ja, welche Geschichte ist so die Geschichte, die ich für mich mitnehme in die neue Woche. Vielleicht möchtest du auch noch mal reinlesen und dich inspirieren lassen. Und ich lade euch ein, jetzt aufzustehen und dann werde ich noch mit uns beten. Grosser Vater im Himmel, danke vielmals für die Geschichten, die wir lesen dürfen aus deinem Wort. Und dass das nicht Geschichten sind, die einfach der Vergangenheit angehören, in dem Sinn, dass sie uns nichts mehr zu sagen haben, sondern dass das Geschichten sind, die uns eine Ermutigung dürfen sein. Herr, und ich möchte für uns alle bitten heute Morgen, dass du uns neue Glauben schenkst an dich. Dort, wo wir gerade drinstehen, das, was uns gerade beschäftigt. Dass wir mit Abraham, mit Noah, mit Josef zusammen dürfen glauben an dich, dass du eine größere Geschichte hast, dass es du gut meinst mit uns, dass du uns versorgen möchtest. Danke, dass du den Glauben heute Morgen auch ganz neu möchtest stärken. Tu das immer wieder neu und tu das auch für ja, die FEG Basel als Gemeinde und auch für uns als FEG Rheinfelden, dass wir als Gemeinde auch an diesem Glauben festhalten dürfen. Sei es eine Frage vom Gottesdienst, von der Abend mit Kids und Jugend und Erwachsenen oder Neubauprojekte und Sachen, dass wir dort drin eine Zuversicht dürfen haben, dass du uns brauchst und uns zum Segen möchtest setzen, hier in der Region. In deinem Namen, Jesus, ja, beten wir das. Amen.